Und wir sind jetzt hier im Obscura-Kino. Heute ist der Kinostart von Eingeschenkter Götter. Und ich habe jetzt hier den Oliver Hafner. Heute schon, weil morgen ist er schon wieder in einer anderen Stadt. Hallo Oliver.
Hallo.
Und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, erzähl doch mal unseren Zuschauern, worum es in dem Film so geht.
Ja, also in Eingeschenkter Götter geht es um die Schauspielerin Anna, die an einem Theater arbeitet, an einem Stadttheater, in diesem Fall am Theater Ulm, und ihren Job verliert. Ihr wird gekündigt und sie weiß nicht so recht, was sie machen soll. Irgendwie ziemlich verloren kommt sie zum Arbeitsamt und trifft dort auf eine theaterbegeisterte Arbeitsvermittlerin, die sie dazu animieren möchte, einen Schauspielkurs für Langzeitarbeitslose anzubieten. Ja, und weil die Anna nicht so recht weiß, was sie will oder machen soll, lässt sie sich erstmal drauf ein, aber die Arbeitslosen eben gar nicht. Und erst allmählich findet eine Annäherung statt. Und die Anna hat auch eine Idee für dieses Projekt, worauf es rauslaufen soll, nämlich sie probieren das Stück Antigone. Ja, und dann kommt das Ganze sozusagen ins Laufen. Und wir erleben die verschiedenen Schwierigkeiten und Lebensgeschichten der einzelnen Figuren, wie die sich mit dem Probenprozess verbinden und in jedem ganz neue Seiten hervorbringen.
Und
den Schluss verrate ich jetzt natürlich noch nicht.
Nein, das tun wir nicht. Ja, wir wollen ja auch, dass die Leute ins Kino gehen. Aber was mich jetzt mal auch interessieren würde, wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt ein Drehbuch zu schreiben über Arbeitslose und Hartz-IV-Empfänger?
Also ich habe lange schon den Wunsch, einen Film zum Thema Ausgrenzung zu machen. Also es geht jetzt auch um Arbeitslosigkeit oder Langzeitarbeitslosigkeit in dem Film, aber das viel entscheidendere Thema finde ich eigentlich fast das tiefer liegende, nämlich Ausgrenzung. Wie funktioniert Ausgrenzung oder wie lassen sich Leute auch ausgrenzen? Das passiert sehr schnell, auch eben in Gegenden, denen es vielleicht wirtschaftlich besser geht als anderen Regionen in Deutschland. Also Ulm zum Beispiel ist ja eigentlich eine sehr florierende Gegend, aber da ist sozusagen, wenn man da wirtschaftlich nicht mithalten kann, ist die Ausgrenzung vielleicht viel extremer und viel isolierender, weil die Menschen dann mehr daheim bleiben müssen. Ich kenne das aus München, da bin ich groß geworden und das ist ja auch eine Stadt, die für eigentlich Wohlstand steht und die Armut existiert dort ganz genauso, nur sie versteckt sich. Und ich glaube, dass das eigentlich als psychische Belastung noch schlimmer ist, als wenn man irgendwie an einem Ort ist, an dem an dem es vielleicht viele gibt, die keinen Job haben oder so und es eine Art von sozialen Halt gibt dafür.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil es ist ja doch, wenn man in so einer, sagen wir mal, reicheren Region ist, da ist es ja dann schon extrem nochmal, wenn du dann da eben nicht mithalten kannst. Und was ich eben auch so ganz oft zum Hören kriege, ist, ja, diese faulen Hartz-IV-Empfänger und die sind alle zu faul zum Arbeiten. Und da geht mir dann eigentlich manchmal so die Hut nur hoch, weil ich denke auch, man weiß einfach gar nicht, was für Schicksale hinter den Menschen stecken. Und manche sind sicherlich, wo nicht arbeiten wollen, aber die Menschen, die hat es immer schon gegeben und das werden wir auch nicht ändern. Aber ich denke mir auch immer, man darf nicht alle in einen Topf reinschmeißen.
Ja, und das wäre ja auch schlimm, wenn alle Menschen gleich wären. Und wer sagt denn, dass die Ordnung, in der wir derzeit leben, also in dieser Wirtschaftsordnung und eine extreme Leistungsgesellschaft, dass das der Weisheit letzter Schluss ist? Ganz bestimmt nicht. Mhm. Also Menschen sind so mannigfaltig und unterschiedlich und hoffentlich bleiben sie auch so. Und insofern kann man niemandem seine Würde absprechen, nur weil er in einem Leistungssystem nicht funktioniert. Bei uns steht im Grundgesetz, im Artikel 1 steht nicht, die Leistungsfähigkeit eines Menschen ist zu schützen, sondern die Würde des Menschen ist zu schützen. Und die ist ganz unabhängig davon, wie dieser Mensch ist. Weil die Würde, die kann man dem Menschen eigentlich nicht nehmen. Sie ist ihm eingeboren und sie ist nicht veräußerlich. Und ich finde, das vergessen wir einfach manchmal. Das ist nämlich die Vielfalt, das ist das, was die Demokratie schützt und nicht eine Vereinheitlichung zu funktionierenden wirtschaftlichen Kleinsteinheiten.
Ja, und eigentlich ist es ja auch so, wir arbeiten, um zu leben und nicht, dass wir arbeiten oder leben, um zu arbeiten. Und ich merke immer wieder, dass sich ganz viele einfach über ihre Arbeit definieren. Also die definieren sich gar nicht als Mensch, der sie sind, sondern die definieren sich über ihre Arbeit oder über den Wohlstand, den sie dann haben. Und ja, denke auch, dass da eben was verkehrt läuft.
Ich glaube ja. Ich weiß noch, ich habe noch ein Kinderbuch als kleines Kind geschenkt bekommen. Das hieß irgendwie Frederik die Maus. Und das ist jetzt nur mal so am Rande erzählt. Aber was da vielleicht auch noch ein anderes Bildungsideal war. Und da ging es halt dort um diese eine Maus. Alle sind emsig das ganze Jahr und sammeln Nüsse und so weiter und so fort. Und der guckt immer nur so in der Landschaft und alle sagen, der ist faul und doof. Und im Winter, als dann alle Vorräte aufgefressen sind, und die schweren Hunger leiden, die anderen Mäuse, fängt er an, in diesem Kinderbuch von den Farben des Sommers zu erzählen. Und das hilft sozusagen den anderen, dass sie halt ihre Not überstehen können. Und das bringt es eigentlich für mich auf so einen Kern, ne, dass jeder halt bestimmte Fähigkeiten hat, die dann auch in einem bestimmten Moment zum Tragen kommen und wird halt häufig nicht mehr so gesehen. Ne?
Ja, ich denke, viele Menschen können ihre Fähigkeiten auch gar nicht mehr entfalten, weil sie einfach so eingebunden sind in den Alltag. Und es gibt ja viele Menschen, die haben schon 2 und 3 Jobs, weil sie sonst gar nicht existieren könnten. Oder eben nicht, um Hartz IV aufzustocken oder Sonstiges. Und also ich weiß auch, dass ganz arg viele von diesen Hartz IV-Empfängern zum Beispiel wirklich dermaßen drunter leiden, auch dieses Hartz IV zu bekommen. Weil es ist natürlich für die Leute auch nicht sehr angenehm, auch in diesem ganzen Umfeld zu sein. Mich hätte mal noch interessiert, auch ist das mit der Arbeitslosigkeit, wie ist denn das bei Film und Theater, ist das da auch ein Thema? Die sind ja teilweise auch, glaube ich, sogar selbstständig da, ja, arbeitend, gell?
Ein ganz großes Thema. Also beim Film ist es ja meistens so, dass man nur projekteweise eben zusammenarbeitet und dass die Anstellung endet in dem Moment, wenn der Film abgedreht ist. Mhm. Und das ist ja dann meistens häufig auch irgendwie nach ein paar Wochen. Ne? Und da gehen viele dann wieder in die Arbeitslosigkeit. Also es ist eine große Unsicherheit. Ne? Und ich meine, ich habe es nie anders kennengelernt, ich war immer freiberuflich. Insofern bedroht mich sozusagen diese Form von Arbeitslosigkeit inhaltlich nicht so sehr, weil ich das einfach kenne. Mhm. Und es natürlich bei meinem Beruf damit verbunden ist, dass das auch nicht gleich immer bedeutet, wenn ich mal keine Arbeit habe, dass man gleich irgendwie runtergemacht wird. Das ist aber speziell halt in so einem künstlerischen Beruf. Und bei Schauspielern an den Theatern, da ist es halt so, dass häufig dann die Arbeitslosigkeit kommt, wenn Intendantenwechsel stattfinden, ne? Also wenn dann die Ensembles gekündigt werden, wenn alles neu gemacht wird. Es gehört ein bisschen dazu. Es war immer schon irgendwie wanderndes Volk, ne? Oder fahrendes Volk, hat man gesagt. Und ich glaube, es steckt ein bisschen dem Schauspielerberuf in den Knochen, dass es halt auch so ist. Nichtsdestotrotz mache ich aber auch da eine interessante Beobachtung, nämlich es gibt ja auch im Theater den sogenannten Kündigungsschutz, beziehungsweise wenn man so und so viele Jahre in einem Theater war, also dass man die Unkündbarkeit erreicht. Und es ist ja heute ganz wichtig für viele Intendanten, dass man keinen Mitarbeiter mehr in die Unkündbarkeit lässt, weil das ja sozusagen dann eine finanzielle Belastung ist, der man sich nicht mehr entledigen kann. Aber wir müssen mal darüber nachdenken, wieder, warum man den Kündigungsschutz oder die Unkündbarkeit eingeführt hat. Das sind ja sozusagen Rechte, für die mal Leute gestritten haben und auf die Straße gegangen sind, auch ihr Leben riskiert haben. Und wir schmeißen das heute alles so weg, weil man denkt, ja, es begrenzt den freien Markt und so. Mhm.
Das stimmt, ich kenne das aber auch noch vom Ulmer Theater eben mit dieser Unkündbarkeit, dass sie dann irgendwann fest da sind. Aber das bringt mich auch schon zu meiner nächsten Frage. Du machst ja jetzt nicht nur Filme, du bist ja auch Theaterregisseur, machst Inszenierungen. Was ist denn da jetzt so der Unterschied, so ganz grob mal gesagt, zwischen Film und Theater?
Also es inspiriert sich bei mir gegenseitig ganz gut, aber es ist tatsächlich, sind zwei ganz unterschiedliche Sachen in der Arbeit. Und der große Unterschied ist, dass wenn man einen Film dreht, es kommt immer nur auf den Moment an, wo die Kamera läuft. Und dann sage ich immer, da fällt sozusagen der Moment des Probens, der Premiere und der Derniere zusammen. Weil wenn das Ding im Kasten ist, dann, man sagt ja auch immer, dann ist es gestorben. Ne? Mhm. Also gestorben, sagt man dann, ein bisschen makaber. Aber dann ist der Moment festgehalten. Und im Theater ist es ja doch, dass man über einen Probenprozess von 4 bis 6 Wochen oder sowas versucht, eine Struktur zu schaffen, auf der ein Abend immer wieder stattfinden kann. Also jetzt in meiner Arbeit, für mich ist es, ich sage immer so, es ist wichtig, dass man ein Netz schafft, das eine Wiederholbarkeit garantiert, das aber die Schauspieler gleichzeitig springen lässt. Also, dass die da auch frei drauf hüpfen können. Aber sie fallen halt nicht auf den Boden runter, sondern sie können Dinge wiederherstellen. Und das Wiederherstellen, das ist beim Film, finde ich, gar nicht gut. Mhm. Da ist es schon toll, wenn man den ersten Moment oder den zweiten einfängt. Man sagt ja immer, spricht ja immer von Takes, also wie oft man dann eine Einstellung aufnimmt. Und da ist meine Erfahrung, dass das eigentlich immer bei Schauspielern gut ist, vom ersten bis zum, also entweder ist es dabei beim ersten bis vierten Take, dann wird es ganz schlecht meistens und dann wird es wieder gut beim 11. Und ich versuche es immer bis zum 4. zu schaffen. Das ist natürlich so zeit- und kostensparend.
Ja, es ist sehr interessant. Ich habe ja da auch einen Einblick kriegen dürfen in das Film, wie das abläuft beim Film. Und ich fand es sehr schön. Und was auch meinen Töchtern bei der Premiere aufgefallen ist, dass alles sehr harmonisch ist. Also auch, wenn man sich dann, wo man sich nach der langen Zeit wieder gesehen hat. Und mir ist es eben auch beim Film schon aufgefallen, dass wirklich da eine sehr große Harmonie drin war. Also keine Streitereien oder Sonstiges, das fand ich sehr schön.
Das ist zum Beispiel, glaube ich, ist auch eine Aufgabe von einem Produzenten oder auch vom Regisseur natürlich. Also man muss ja schon die Verantwortung übernehmen, dass man im Grunde halt für viele Dinge in der letzten Instanz zuständig ist und die auch entscheiden muss, wenn es drauf ankommt. Aber das bedeutet ja nicht, dass man sich sozusagen irgendwie schlecht benehmen muss. Also ich finde einfach, für mich ist immer wichtig, dass sich jeder eingeladen fühlt, sich einzubringen, weil dann erreicht man das beste Ergebnis. Und das ist einfach, wenn man vernünftig miteinander umgeht und die Arbeit respektiert, die die Leute machen und sich gegenseitig wertschätzt. Und dann, wenn man das nämlich so, finde ich, so eine Atmosphäre schafft, dann passiert ganz viel von selber. Und wenn man es nämlich eine Atmosphäre ist, die aus Angst oder aus Stress besteht, dann geht oft so viel daneben und man braucht auch viel länger Zeit, um die ganzen Sachen, die daneben gehen, auszugleichen. Also insofern ist es mein Credo, ich mag es, wenn es so ist, ich arbeite lieber in so einer Atmosphäre und sehe es aber auch schon als eine Aufgabe von mir, das auch so zu etablieren. Ne? Also dem darf man sich auch nicht entziehen. Also ich würde das nie verstehen, dass wenn ein Regisseur in der Ecke sitzt und sagt, Mensch, hier ist so schlechte Stimmung, was ist denn hier los? Also das hat man eigentlich sehr stark in der Hand, man bestimmt die Stimmung.
Okay, und jetzt habe ich auch mitgekriegt, dass es gar nicht so einfach ist, so einen Film dann ins Kino zu bringen. Ich weiß, ihr hattet da auch einige Hürden. Erzähl mal so ein bisschen, wie fängt das an? Du schreibst ein Drehbuch und wie geht es dann weiter, bis so ein Film ins Kino kommt?
Ja, also die Hürden sind so mannigfaltig auf dem Weg. Das erste ist natürlich erstmal, von was lebt man, während man das Drehbuch schreibt? Sowas kann man ja auch nicht so nebenher machen. Oder, also sonst dauert es halt viele Jahre, aber wenn man das konzentriert machen möchte, muss man ja von was leben. Und da haben wir in Deutschland doch schon die Möglichkeit, dass man zum Beispiel Drehbuchförderung beantragen kann, auch schon Treatmentförderung, also die Vorstufe eines Drehbuchs. Und das war in dem Falle, hatte ich das Glück, dass wir von der FFA, dass ich Drehbuchförderung bekommen habe. Also ich konnte sozusagen, ich war finanziell versorgt, während ich das Drehbuch geschrieben habe. Darum ging es auch sehr schnell. Und dann hatten wir eine Zusage vom SWR als Co-Produktionspartner für den Film, weil der Ulrich Herrmann, der Redakteur, davon so angetan war. Das war auch sehr schön. Also das hat alles sehr gut begonnen und dann haben wir so Fahrt aufgenommen. So, und dann aber will man natürlich die Produktion auf die Beine stellen, das kostet Geld. Und dann haben wir eine Absage nach der anderen bekommen. Und das hat sich also über ein Jahr eigentlich hingestreckt mit den Absagen. Und wir haben das Budget immer weiter zusammengekürzt und haben gesagt, na gut, dann machen wir es nur für die Hälfte oder nur für ein Drittel und so. Und letztendlich ist dann ganz kurz vor knapp noch die MFG Baden-Württemberg um die Ecke gekommen und hat uns die nötigen Summen gegeben, sodass wir dann den Film tatsächlich noch im Kalenderjahr 2013 machen konnten. Und dann dreht man so einen Film, versucht mit dem Geld zurechtzukommen, dann ist er fertig, dann geht man in Schnitt. Und dann die nächste Hürde, jetzt mal zur Auswertung, ist häufig, dass man ein gutes Forum findet, wo man so einen Film zum ersten Mal zeigen kann. Das will man halt auf dem Festival. Und da hatten wir das Glück, dass wir am Filmfest München eingeladen wurden. Mhm. Wurden zwei Tage vorher fertig und hatten aber zu dem Zeitpunkt auch noch keinen Verleih. Also sozusagen der Verleih, der dafür sorgt, dass der Film dann wirklich an die Kinos gebracht wird. Ne? Also der ist wie ein Anbieter. Die Kinos kaufen bei dem einen, sagen, mhm, wir wollen den und den Film von euch. Und aber nach dem Filmfest hatten wir plötzlich 10 Verleiher, die den Film gerne haben wollten. Das führt man dann natürlich auch Gespräche und manche ziehen dann auch wieder zurück. Und zum Schluss haben wir uns eben auch hier für einen baden-württembergischen Verleih entschieden, für Arsenalfilmverleih aus Tübingen. Die machen das ja auch schon sehr tatkräftig seit 40 Jahren, haben viele, finde ich, sehr tolle Filme nach Deutschland gebracht. Und jetzt sind wir bei denen und arbeiten mit denen partnerschaftlich zusammen und die betreuen auch die Kinotour, auf der ich gerade bin und rumfahre und für den Film Werbung mache, weil wir sind natürlich immer noch ein kleiner Film. Wir können nicht die Städte zuplakatieren und können keine Werbespots im Fernsehen schalten. Aber wir können halt einfach vor Ort sein und irgendwie von uns und über den Film erzählen und versuchen, dass die Menschen halt durch Mundpropaganda vielleicht Lust bekommen, in den Film zu gehen. Das ist so unsere Strategie, ohne Geld, aber vielleicht mit viel Einsatz.
Ja, finde ich cool. Und darf man ja auch sagen, dass ja der Film dann beim Filmfestival in München auch zwei Preise gewonnen hat, nämlich den BR3 Publikumspreis und den Förderpreis Neues Deutsches Kino, beste Produktion.
Genau.
Und was jetzt natürlich auch ganz toll ist, ist, dass du jetzt auch nominiert bist für einen Preis als bester Nachwuchsregisseur. Und da drücken wir dir natürlich ganz arg die Daumen, dass du den Preis auch kriegst. Also ganz ehrlich, ich bin der Meinung, du hast ihn auch verdient.
Schön. Ja, ich auch schon, ein bisschen. Aber ich habe mich da gefreut, weil das ist sozusagen ein Preis, den gibt es noch gar nicht so lange. Den gibt es jetzt irgendwie 5 Jahre und der wird vergeben vom Bundesverband Regie. Hm. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil der wird sozusagen von Kollegen vergeben.
Ah.
Ja? Also sozusagen von Regisseuren. Und die Freundschaften sind ja sehr rar gesät, die man so hat eigentlich mit anderen Regisseuren. Also ich habe ein paar, aber um die bin ich auch sehr froh, dass ich sie habe, weil doch häufig da große Konkurrenz herrscht. Und ich finde aber toll, dass es so einen Preis gibt, weil eben das bringt auch in diesem Geschäft überhaupt nichts, wenn alles von Konkurrenz so durchdrungen ist, weil die Leute knapsen alle an den gleichen Schwierigkeiten. Die Gelder werden weniger, Großproduktionen werden immer mehr gefördert als kleine Produktionen mittlerweile. Es findet eine Form von Marktbereinigung statt, hin zu den großen Playern, Konstantin-Film und so weiter. Und da ist es eigentlich auch höchste Zeit, dass man sich zusammentut. Also da kann sich auch der Regieverband eigentlich mal an den Langzeitarbeitslosen und ihre Dynamik in unserem Film Ein Geschenk der Götter mal ein Beispiel nehmen. Und ich finde es gut, dass sie eben einen eigenen Preis gestiftet haben. Ich freue mich jetzt schon über die Nominierung. Gucken wir mal, was dabei rauskommt.
Also ich denke auch, allein schon nominiert zu werden, ist ja schon eine große Auszeichnung. Ja. Und wie gesagt, du hast es verdient. Und jetzt gehen wir dann nachher mal vor und gucken mal. Und hoffen natürlich, dass das Kino ganz voll wird.
Ja.
Also wir machen ja auch fleißig noch Reklame dafür. Und
ja, das wäre natürlich toll, wenn wir hier in Ulm viele Besucher haben, weil man sieht ja wirklich viel von der Stadt. Und ich glaube, wir haben auch die Stadt auf eine adäquate Weise eingefangen. Also ich bin sehr glücklich, dass wir diesen Drehort gefunden haben, dass wir hier in Ulm drehen durften, dass wir auch beim Herrn von Stuttnitz im Haus drehen durften. Und Und die Ulmer haben uns alle extrem unterstützt bei der Location-Suche. Und also das war eine sehr anstrengende, aufgrund des wenigen Geldes, Zeit. Aber es war auch eine sehr beglückende Zeit, weil uns so viel Hilfsbereitschaft entgegengekommen ist. Ja, und ich kann allen sagen, es lohnt sich für jeden Ulmer in diesen Film zu gehen, weil der natürlich eine ernste Problematik hat. Aber es gibt auch sehr, sehr viel zu lachen und er ist auch sehr unterhaltsam. Und so wie das Leben halt ist, was ich finde. Und das Leben ist traurig und das Leben ist manchmal aber auch sehr schön und heiter. Und man kann auch drüber lachen.
Ja, es gibt immer so die zwei Seiten der Medaille, gell?
Ja.
Aber schön, dann drehst du vielleicht nochmal einen Film in Ulm.
Ja, wer weiß.
Warum nicht?
Warum nicht?
Wenn es jetzt so gut geklappt hat und die Ulmer so kooperativ waren.
Ja, und ich kehre auch nach Ulm schon in absehbarer Zeit zurück, weil ich nochmal im Frühjahr, also im Anfang des nächsten Kalenderjahres, Januar, ich glaube Premiere ist Ende Februar, inszeniere ich von Roland Schimmelpfennig Der goldene Drache wieder am Theater Ulm. Da hat mich der Andreas von Stuttnitz nochmal eingeladen, da freue ich mich auch sehr drüber. Und insofern, ja, irgendwie ist man auch, wenn man so einen Film gemacht hat, dem Ort immer stark verbunden. Also ich glaube, dass so Ulm und ich, das ist jetzt auch ein Teil meiner Lebensgeschichte.
Ja, das finde ich schön. Und also ich kann es dann nur empfehlen, wenn dann die Inszenierung im Theater wieder steht, Guckt es euch an, ich war letztes Jahr, hat er die in der Ebene, genau, inszeniert. Und ich fand es super, ich war dreimal drin, habe es mir dreimal angeguckt.
Toll. Ja, schön.
Und ja, also ich kann es nur empfehlen. Sehr Oliver schön. Ist ein toller Regisseur. Mach gute Mensch. Sachen.
Das kann jetzt keiner sehen, aber jetzt werde ich rot. Ah.
Naja, also wir gehen jetzt und gucken uns den Film an und dann tätig ich sagen, tun wir nachher einfach mal noch so ein paar Zuschauerstimmen einfangen und gucken, wie es den Zuschauern gefallen hat.
Wunderbar, freue mich.
Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir ich freue mich jetzt einfach auf einen erfolgreichen Abend.
Danke.
Ja. Wir sind jetzt hier nach dem Film Ein Geschenk der Götter. Und hier mal ein paar Zuschauerstimmen. Wie hat Ihnen denn der Film gefallen?
Der Film hat mir großartig gefallen. Und nicht nur wegen den Schauspielern. Die Handlung ist wunderbar. Es hat ganz viel Tiefgang, aber ist auch so kurzweilig und auch lustig. Also ich habe so viel gelacht, aber ich habe auch die ein oder andere Träne vergossen.
Ganz kurz, mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Da die Menschen sich begegnen und es passiert dann immer was mit den Menschen, mit der ganzen Gruppe, und das fand ich wunderbar. Es gibt Szenen, wo man lachen kann, und also wirklich von Herzen. Und das Schöne ist, dass der Film in Ulm gedreht ist und dass, wenn man Ulm kennt, dann eben auch die Gebäude kennt, die Straßen kennt und dann eben sich da auch selber wiederfinden kann in dieser Geschichte. Und das finde ich sehr schön.
Also der Film hat mir sehr gut gefallen. Also es war was ganz anderes, als man normalerweise gewohnt ist. Vor allem, weil er ja eben so total aus dem Leben gegriffen ist. Und ja, die verschiedenen Schauspieler haben also mich sehr überzeugt. Und ja, man hat gar nicht gemerkt, also wie der Regisseur schon selber sagt, diese deutschen Produktionen schaut man normalerweise nicht gerne an. Das hat man überhaupt nicht gemerkt. Also das ist ja so eine deutsche Produktion, ist eben außer den schwäbischen vielleicht hier und da. Und ja, also mir hat es gut gefallen und ich empfehle ihn jedem weiter.
Wir waren voll überzeugt und waren voll im Film drin. Also uns hat es sehr gut gefallen.
Also hat mir sehr gut gefallen, er hat mich reingezogen. Eine Sache habe ich mich gefragt, ich finde, da ist irgendwie ein Sprung drin. Wie die anfangen zu spielen, diese totalen Amateure, da merkt man, wie schwierig das ist, fast unmöglich. Und dann bei der nächsten Szene sprechen sie ganz toll schon. Hätte ich gern gewusst, ob da was zwischendurch rausgeschnitten wurde oder ob das einfach das Problem, so eine Qualität zu erreichen mit einer Amateurgruppe, ob das einfach dann fallen gelassen wurde. Das ist ja ein Märchen, das ist klar. Aber das ist mir halt aufgefallen.
Grandios. Also ganz, ganz bewegend fand ich das Ganze. Also am Anfang natürlich lustig, also man denkt erstmal lustig, diese Charaktere, die man da sieht, aber doch diese Einzelschicksale dann einfach und wie sich's auflöst und sie dann alle ja doch ihr Glück so finden in dem Theaterstück, was sie ja selber nie gedacht hätten, fand ich ganz toll dargestellt.
Der Film hat uns sehr gut gefallen. Ich lebe jetzt schon eine ganze Weile in Ulm und das ist eben doch selten, dass man Filme sieht, die in Ulm spielen. Ich meine, wir kommen ursprünglich aus Hamburg, da sieht man häufiger mal Filme, aber in Ulm ist es eben nicht so selten. Es ist schön, wenn man das alles so wiedererkennt, die ganzen Orte.
Ich fand es ein interessanter Film. Ich finde, es gibt viel zu wenig schwäbische Filme und es ist einfach schön, dass man so ein bisschen bekannte Gebäude in Ulm einfach von ein paar anderen Sichtwinkeln sieht.
So, jetzt habe ich hier noch den Gunter Niklas vom Ulmer Theater. Und sag mal, wie ist das jetzt für dich gewesen? Ich meine nicht auf der Theaterbühne, sondern ja eigentlich ja schon auch auf der Theaterbühne. War ein Heimspiel für dich?
Ja, ein Heimspiel. Es war anstrengender als Theater zu spielen, finde ich, weil man die gleiche Sache 20 Mal genau gleich hintereinander machen muss. Also war eher anstrengend. Gar nicht so groß Gefühle kommen lassen, sondern eher Technik.
Also ist einfach ganz anders, wie ein Theaterstück zu machen.
Also grundsätzlich, dass man auch versucht, die Dinge, die man sagt, glaubhaft rüberzubringen, das bleibt. Aber das dann 20 Mal hintereinander zu machen, das ist anders.
Und wie war das jetzt für dich, dich hier auf der großen Leinwand zu sehen?
Finde mich weniger telegen. Also ich gucke mich nicht gerne an, leider. Ich habe es gerade eben auch schon drin gesagt. Ja. Wenn man sich selbst aufnimmt, hat man immer das Gefühl, ach du Schreck, ich habe eine totale Piepse-Stimme. Das hört sich doch von innen immer anders an. Und genauso ist es beim Film auch. Also ich, oder wenn ich Fotos von mir sehe, ich finde mich da immer dick. Wenn ich in den Spiegel schaue, dann ziehe ich halt immer die Backen ein. Oder ich gucke genauso, dass ich nicht dicker aussehe. Und nein, ich gucke mich nicht gern an.
Ja, gut, das ist in deinem Empfinden, aber Leute, die dich dann halt von der Bühne
kennen. Ja, die sehen mich ja immer so dick wie.
Ganz normal, aber ich verstehe schon, wie du meinst, weil das ist ja auch, wenn man sich dann
genau, aber es ist genau das Gleiche, Du guckst diesen Film und denkst, ach du Scheiße, habe ich eine schlechte Haltung? Wieso gehe ich denn so gebückt? Warum schlackere ich denn so mit den Armen? Das ist das, was ich gedacht habe.
Okay, aber naja, den Leuten hat der Film gut gefallen. Die waren
mir hat der Film auch gut gefallen. Ja? Ich finde auch, ich bin total überrascht, dass der dermaßen professionell, charmant und witzig rüberkommt.
Ja.
Weil ich ja nur so eine kleine Rolle da am Inspizientenpult habe und zwei Knöpfe drücke und so. Und dann, aber sogar das scheint anzukommen.
Ja, sehe ich auch so. Vielen Dank, Gunther.
Oh, bitte, bitte.
Jetzt habe ich hier die Tini Prüfer vom Ulmer Theater. Wie ist denn das jetzt so, das Feeling, sonst auf der Theaterbühne zu stehen und jetzt mal sich auf der Leinwand zu sehen und einen Film mitzumachen?
Das ist schon sehr aufregend gewesen. Also ich habe schon gedreht, ich habe aber halt Fernsehen gemacht und so groß sich dann zu sehen, ist nochmal was ganz anderes. Also der Witz natürlich für uns an der Sache, für uns Kollegen, die wir vom Theater jetzt mitgemacht haben, dass man sozusagen bei sich zu Hause gedreht hat. Das heißt, das Team, normalerweise ist es so, du ergatterst einen Drehtag und dann ist es super schwierig, dass das Theater das erlaubt, wenn es überhaupt geht, dass du keine Vorstellung, keine Proben hast, dann fährst du irgendwo hin, dann musst du das noch bezahlen, bliblablub. Jetzt war es so, jetzt hat man die Leute bei sich im Haus gehabt. Und das war teilweise, weil es ja auch so eng getaktet war, weil das in unserer normalen Spielzeit lief, war das halt so, dass wir gedreht haben und unten im Klo gedrängt wurden, rauszugehen, weil gleich die Vorstellung ist, ich aber selber in die Maske musste, weil ich in der Vorstellung mitgespielt habe. Das war grenzig, aber toll war das natürlich. Ja.
Aufregend.
Ja.
Ah, toll. Es ist natürlich ganz speziell, wenn man den Film da zeigt, wo man ihn gedreht hat. Und das ist auch so schön, weil die Leute so direkt reagiert haben. Also während dem Film schon hat es mich so gefreut, dass sie halt viel gelacht haben, aber trotzdem an den Stellen, wo es mir wichtig war, halt auch richtig still und aufmerksam und konzentriert. Und jetzt auch in den Gesprächen danach. Ja, ich glaube wirklich, also es ist natürlich auch nochmal was ganz Spezielles für die Leute, die in dieser Stadt leben, diese Stadt halt auch dann so mit diesen Geschichten auf der Leinwand zu sehen. Und ich wünsche mir, dass viele Ulmer den Film sehen, weil ich glaube, es lohnt sich für die. Es lohnt sich auch, so einen Blick auf ihre Stadt vielleicht zu bekommen.
Das haben jetzt viele gesagt auch, die ich befragt habe. Also einfach dieser Wiedererkennungswert, auch wenn man dann halt die Gebäude sieht und das kennt man ja und so. Ja, und auch eben, dass der Film teilweise sehr witzig war, sehr lustig war, aber eben schon auch sehr tiefgründig und sehr ernst.
Ja, 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 das ist schön. Das ist ja so ein Balanceakt, wo man oft dann selber auch dran zweifelt, ob das gelingt oder ob es nicht gelingt. Und man muss halt immer genau schauen, in welche Richtung kippt es gerade. Und wenn es so angenommen wird, ist es halt das größte Geschenk, was man auch dann als Regisseur bekommen kann. Weil für die Leute macht man es ja.
Bist du glücklich?
Ja, bin ich sehr glücklich. Und es ist ja auch so toll, weil wir sind ja heute hier im Obscura 1 von 52 Kinos, wo jetzt der Film heute Abend zum ersten Mal normal im Programm gelaufen ist. Und bin natürlich auch total gespannt, wie jetzt woanders angekommen ist und hoffe, dass uns noch ein paar Wochen mit diesem Film beschert sind, dass er noch da über die nächste Programmwoche rüberkommt. Aber ich bin ehrlich gesagt ganz guten Mutes.
Ja, es waren jetzt auch relativ viele Leute da. Ja. Also es war ziemlich gut besucht.
Ja. Ja, sehr gut. Also auch der Kinobetreiber ist, glaube ich, auch ganz glücklich. Und er ist auch toll, weil er hat auch vorhin gesagt, der Herr Seiler, dass der dem Film auf jeden Fall länger eine Chance gibt. Ne? Also ganz unabhängig jetzt davon, wie voll es ist oder nicht. Also der wird den Film schon noch schön featuren hier. Also hier im Obscura und dann auch in der Lichtburg. Das sind die zwei Theater, in denen er es spielt.
Super.
Ja.
Freue ich mich.
Ich mich
dann
auch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal in Ulm.
Danke, Oliver.
Ja.
Ich habe jetzt hier den Herrn Seiler, das ist der Kinounternehmer. Wie waren Sie denn zufrieden mit der Besucherzahl? Wie hat es Ihnen gefallen?
Ja, also für uns war es ein wunderschöner Abend, weil wir hatten zufriedene Gäste und wir hatten viele zufriedene Gäste. Und das ist eigentlich das, was der Kinobetreiber möchte, weil wer zufrieden nach Hause geht, der kommt auch wieder. Und wir leben halt vom Publikum und deswegen war es für uns rundum ein sehr gelungener Abend.
Und dann habe ich jetzt hier noch den Produzenten, den Ingo Schlies. Und wie bist du zufrieden, Ingo?
Ich bin sehr zufrieden. Das war eine tolle Veranstaltung heute. Der Herr Seiler hier vom Kino Obscura, der hat sich unglaublich Mühe gegeben. Wunderbaren Empfang bereitet uns hier und das Publikum strömte. Und wir hatten hier über 120 Zuschauer jetzt am ersten Abend. Davon träumt man eigentlich, dass ein Filmstart so losgeht. Die Ulmer sind also nicht nur bei der Herstellung dieses Films unglaublich unterstützend und hilfreich, sondern jetzt, wie es scheint, auch bei der Auswertung des Films, was mich sehr freut und was mich sehr dankbar macht. Radio 4FM 99.6.